Radio 1, nur für Erwachsene.
Wir machen jetzt eine Zeitreise über ein Jahrhundert zurück ins Berlin, über ein Jahrhundert zurück ins Berlin des Jahres 1888, das mit dem heutigen nicht sehr viel zu tun hat, außer kriminelle Energie gab es damals wie heute. Und das hat sich auch der Autor Axel Simon gesagt. Und in das Berlin des Jahres 1888 jede Menge kriminelle Energie gelegt, beziehungsweise eine Figur, einen Detektiv gepflanzt, der die auflösen muss. Es gleich drei Verbrechen muss der Detektiv Gabriel Landau aufklären, genannt Gabi. Eisenblut heißt der Kriminalroman, der im März bei Rowohlt erschienen ist, bei Kindler, um genauer zu sein. Und er ist auch erschienen. Axel Simon, herzlich willkommen.
Guten Abend. Guten
Abend. Das ist jetzt für Sie gewissermaßen auch eine Premiere, oder? Weil das Buch entdeckt jetzt das Licht der Welt, der Bühne.
Ja, das stimmt. Also das Buch kam, glaube ich, 2 Tage nach Schließung der Buchhandlung raus, was erst schon mal ein dummes Gefühl ist, ja. Aber das ist ja vielen anderen auch so gegangen. Und jetzt, also ja, es lässt sich jetzt langsam an.
Aha, okay, es lässt sich so langsam an. Wie war das? Also das Buch in die Krise hinein zu veröffentlichen, das ist natürlich alle Lesungen abgesagt, die Buchpremiere wahrscheinlich abgesagt. Was machen Sie, was haben Sie mit Ihrer Zeit und Ihren Gefühlen dazu gemacht? Also Sie sagen jetzt ganz pragmatisch, es lässt sich an, aber...
Naja, also das war ja raus, und ich hatte danach glücklicherweise den Auftrag, den zweiten Teil zu schreiben, den zweiten Band. Ja. Also ich war eigentlich mit diesem Burschen hier, mit diesem Personal direkt danach wieder sehr intensiv zusammen. Also deswegen habe ich das gar nicht so, ich bin in kein Loch gefallen, deswegen habe ich das gar nicht so als große Tragödie empfunden. Aber es ist natürlich kein schönes Gefühl.
Ne? Nee. Dann kommen wir mal zu dieser Kriminalgeschichte aus dem Jahr 1888. Das ist das sogenannte Drei-Kaiser-Jahr. Ich war in Geschichte immer ziemlich schlecht. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was war denn das jetzt, das Drei-Kaiser-Jahr? Keine Ahnung. Was war denn das Drei-Kaiser-Jahr und warum so ein Setting?
Also das Interessante für mich persönlich war, dass ich von dem dritten, von dem mittleren Kaiser nämlich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich muss wirklich gestehen, dass ich Friedrich den Dritten, der nur 3 Monate regiert hat, quasi zwischen Vater und Sohn, todkrank bereits auf den Thron gekommen ist, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, dass es den gab. Allein das wäre aber noch kein Grund gewesen, ein Buch darüber zu schreiben. Oder er ist eh nur eine Randfigur, also es ist so eher Statist in der ganzen Geschichte. Also es ist kein für Royalty-Fans, sei es gleich gesagt, also es geht nicht um den Kaiserhof oder sonst irgendwie was, eher um das Gegenteil. Dieser Friedrich der Dritte hat neben der Tatsache, dass er nach 3 Monaten schon verstirbt, sozusagen der zweite der 3 Kaiser des Drei-Kaiser-Jahres ist, auch eine wirklich berührende Krankengeschichte. Hatte Kehlkopfkrebs, der zwar früh genug diagnostiziert wurde, aber dann nicht behandelt wurde, weil sich niemand getraut hat, den Kaiser zu operieren, weil wenn der wegstirbt, ist es blöd. Und eigentlich ist der, man könnte fast sagen, an unterlassener Hilfeleistung gestorben.
Aha. Also das wäre ja eigentlich auch schon wieder ein Romanstoff, oder?
Ja, so klar. So, und das hat mich so ein bisschen reingezogen in diese Zeit, die mich auf der anderen Seite eher geängstigt hat, dieses geradezu klischee-verkrustete Preußens Gloria-Zeitalter mit Säbelrasseln und Schinderasserbumm. Da kriegte das Ganze eine menschliche Note. Dann habe ich irgendwann erfahren, dass die schon in dieser Zeit tatsächlich angefangen haben, und nicht nur angefangen haben, sondern intensiv daran gearbeitet haben, sogenannte Tauchboote oder Unterwasserschiffe, später besser bekannt als U-Boote, zu konstruieren. Die meisten davon sind untergegangen, aber die sind tatsächlich schwer dran gewesen. Und dann bekam diese Epoche für mich auch sowas Spannendes. Und dann irgendwann tauchte dieses Personal auf, dieser Detektiv, der latent überfordert ist mit diesem ja doch sehr komplexen, vielschichtigen Fall. Und ja, und irgendwann ging das los.
Der ja auch privat so einiges... einige Probleme hat, ne? Also wie würden Sie denn diesen Gabriel Landau beschreiben? Was ist das für ein Typ?
Gabriel Landau ist ist gleichermaßen schwarzes Schaf und bunter Hund. Er trinkt regelmäßig Orangenlikör einer französischen Firma, die ich jetzt hier nicht nenne, aber er trinkt regelmäßig, er arbeitet unregelmäßig. Seine Detektei in Kreuzberg läuft eher mies um nicht zu sagen richtig mies. Sein früherer Kompagnon hat gerade das Weite gesucht und sein letzter Klient, der ihm geblieben ist, stirbt quasi vor unseren Augen. Und dann fragt nicht nur Lando sich, weshalb sollte man einer etwas prekären Figur wie ihm ausgerechnet einen ziemlich gut dotierten Regierungsauftrag anbieten, den er auch annimmt. Er ist zwar nicht mehr ganz jung, aber er braucht das Geld. Und bei diesem Regierungsauftrag geht es um ein Militärprojekt, eben eine Wunderwaffe der Zukunft, eben jene Tauchboote. Im Rahmen des Ganzen werden Leichen gefunden, was ja manchmal vorkommt in Kriminalromanen. Diese Leichen haben quasi als Visitenkarten jeweils Texte der Gebrüder Grimm dabei. Und außerdem scheint es noch jemanden zu geben, der Lando, unserem Ermittler, selbst nach dem Leben trachtet, sodass er sich irgendwann fragt, und nicht nur er, wahrscheinlich der Leser auch fragt, ist es überhaupt ein Fall oder ist das nicht eher eine Falle?
Ja, also total interessant. Es hat ja dann auch mit Rüstungsprojekten zu tun und so weiter. Wir können da jetzt leider nicht so, soll man ja auch beim Kriminalroman nicht so sehr in die Tiefe gehen. Das sollen Sie beim Lesen dann tun. Aber noch eine Frage, bevor Sie nachher auch was lesen. Der Roman spielt in Berlin. Sie kommen aus Hamburg. Mussten Sie sich die, oder? Sie
also ich komme
eigentlich gebürtig, gar nicht mal aus Hamburg.
Aus dem Ruhrgebiet. Und das
ja,
ist ja aber so ähnlich
mit Berlin.
Wie Berlin.
Naja. Nun ja. Aber ich meine, die Topografie Berlins, die mussten Sie sich ja auch erschreiben, beziehungsweise recherchieren.
Also ja, ja, klar.
Moabit, Mitte, Kreuzberg und so weiter, dieses ganze alte Berlin.
Ja. Ne? Also, es gibt zum Glück alte Stadtpläne, anders geht es nicht, weil zynisch gesagt, spätestens der Zweite Weltkrieg hat ja ordentlich umgebaut in Berlin. Also da sind dann ganze Straßenzüge verschwunden und so weiter und so weiter. Und es gibt in der Zeit, zum Glück, wahrscheinlich hätte ich es ohne das nicht gewagt, eine ganz gute Sammlung von Schwarz-Weiß-Fotografien. Und wenn man die lange genug anstarrt, dann fangen die an zu leben. Also das ist tatsächlich so. Die sind unfassbar gut erhalten. Und da kriegt man schon sehr viel mit.
Hat Ihnen beim Schreiben irgendwie genützt, dass Sie auch mal zeitgenössische Opern inszeniert haben?
Also man sagt, zeitgenössisch weiß ich nicht, aber man sagt, dass es die eine oder andere etwas theatralische Szene oder Episode geben soll in diesem Buch. Also ich hab's schon ganz gerne laut und auch bunter und saftiger und so. Also ob das jetzt mit der modernen Oper, die hat's damit ja nicht so. Nee, weiß ich nicht.
Jetzt haben Sie eigentlich schon alle Attribute genannt, mit denen man diesen Roman belegen könnte. Laut, deftig, auch durchaus lustig zum Teil und bunt. Das alles kann man lesen oder sich zum Beispiel vorlesen lassen, denn es gibt das Buch zum einen als Buch, erschienen bei Kindler, Rowohlt, auch als Hörbuch, gelesen von dem wunderbaren David Nathan, oder aber jetzt in Kürze zumindest einen kleinen Auszug vom Autor höchstpersönlich, Axel Simon. Vielen Dank. Eisenblut, habe ich überhaupt gesagt,
Eisenblut,
Roman?
Ja, Eisenblut. Es wurde bereits erwähnt, ich hätte es sonst gleich nochmal gesagt.
Okay, zurück nach Berlin ins Jahr 1888. In diesem Jahr spielt der Kriminalroman von Axel Simon Eisenblut. Wir haben ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über den Titelhelden, nicht über den Titelhelden, so ein Blödsinn, über den ermittelnden Detektiv gesprochen. Gabriel Lando, und jetzt werden wir ihn etwas näher kennenlernen, denn Axel Simon wird aus dem Anfang etwas lesen.
Ja, wir erleben den Tagesanfang unseres Protagonisten. Für Protokollführer Seite 16 folgende. Zur selben Zeit etwa, 100 preußische Meilen weiter östlich. Aus dem schiefgelegenen Bett heraus kommen derart unheimliche Geräusche, als werde hier gerade gestorben. Die Stille danach beunruhigt fast noch mehr. Doch jetzt kommt wieder Bewegung in das längst nicht mehr saubere, an zwei großen Stellen geflickte Deckbett von nur noch undefinierbarer Farbe. Schließlich wird es zur Seite geworfen, gibt neben einem Schwall muffigen Geruchs den Blick auf den nackten Körper eines nicht mehr ganz jungen Mannes frei. Dunkelhaarig, fleischig, groß in Höhe und Breite. Er schmatzt mehrmals und wuchtet dann seinen schweren Leib von der Matratze hoch. Wie ein nasser Hund schüttelt er den Kopf und öffnet das kleine Fenster seiner Schlaf- und Wohnkammer, lässt frische Luft herein. Frische vielleicht nicht, aber andere Luft. Britzer Wohnküchenduft, Friedrichshainer Außenklos und andere schon reichlich gebrauchte Reichshauptstadtluft, die sich bereitwillig mit der von drinnen verbrüdert. draußen fliegen Amseln auf. Der große feste Mensch betrachtet sein vom Schlaf zerfaltetes Gesicht in einem kaum handtellergroßen Spiegel an der Wand. Er sieht mitgenommen aus, abgenutzt, älter als seine 38 Jahre, wie 43 etwa. Er heißt Gabriel Lando. Freunde nennen ihn abwechselnd Gabi oder Arschloch. Selbst im gleißenden Licht der offenen Dachluke erinnert sein Spiegelbild weder an einen Erzengel noch an die unbefleckte Empfängnis. Unter den Alberts, Heinrichs und Wilhelms seiner Heimat als Gabriel zu überleben, war nicht immer einfach, wurde allerdings dadurch erleichtert, dass sein älterer Bruder Perikles heißt. Perikles, ein griechischer Staatsmann mit visionärer Kraft und beeindruckender Goldmaske. Was allerdings sämtliche Alberts, Heinriche und Wilhelms nicht daran hinderte, die beiden Lando-Brüder meist Penikles und Gabriele zu rufen. Lando entfernt etwas Braunes, Krustiges, das über seinem Auge klebt. Bloß Straßendreck von gestern Nacht wahrscheinlich, denkt er und schnuppert gewissenhaft an seinen Fingern. Er sieht an sich herab. Nein, fett wird er nicht. Er ist es schon. Fast zärtlich streicht er über die beiden rosaroten Narben an seiner linken Brust, Bajonett und Streifschuss, Jugendsünden. Während er in die einzigen Kleider schlüpft, die in dem winzigen Raum herumliegen, lauscht er auf die vertrauten Geräusche, die von unten aus der Pension zu ihm hochdringen. 3 verwinkelte Etagen tiefer in der Küche der Pension trifft Gabriel Lando auf Köster, der kleine Geldscheine mit der Innenseite der Hand zu glätten versucht. »Gabi, alter Zigeuner, auch schon auf? Lass dir mal die Fransen schneiden. Kaffee da. For paying guests only. And for old friends oder Kriegskameraden. Was heißt Kriegskamerad? Krieg heißt War. Das müsstest du wissen, Gabi. Das hatten wir schon gelernt. Stimmt, Krieg hatten wir schon.« Damit nimmt Lando den Topf vom Herd und schenkt sich Dampfendes in einen Kumpen ein, der auf dem Tisch steht. Genau genommen ist er zahlender Gast. Er zahlt Köster 8 Mark für den monatlichen Wechsel der Bettwäsche und dafür, dass die alte Köster, die behauptet, Kösters Mutter zu sein, was Köster aber leugnet, es handele sich um eine bloße Namensgleichheit, einmal pro Woche ihren Putzfeudel zu ihm hochträgt. Den Rest einer nie näher definierten Miete gleicht er damit aus, Kösters zweites geschäftliches Standbein, Luise und Clara, vormittags von den Einnahmen der Nacht zu befreien und bei Bedarf vor unhöflichen oder allzu unsauberen Freiern zu beschützen. Und damit, dass er manchmal samstags auf die Pension aufpasst. Dann nämlich, wenn Köster und der Feinbäcker Franz im Nacktbad sind, um die Sonne zu genießen und sich der Vorstellung hinzugeben, das, was sie tun, sei vollkommen natürlich. Der Feinbäcker Franz, ein stattlicher Mensch mit melancholischen Augen und breiten Schultern, ist Kösters große Liebe. Ein Athlet und Gentleman, schwärmt Köster oft halblaut und cremt sich dabei dankbar die wunden Stellen ein. Die beiden sind seit knapp 2 Jahren ein Paar, aber er, Köster, fühle sich beim feinen Franz immer wieder wie frisch verliebt. Aus dem Schatten vor dem Sofa in der winzigen Küche schiebt sich etwas Plumpes ins Licht der Welt. Ein dicker, dunkler Hund auf sehr kurzen Beinen. Lando tunkt trockenes Brot in den dünnen Kaffee und wirft dem Tier davon ein Stück zu. Das Stück nasses Brot fliegt über den Kopf des Tiers und landet mit einem hellen Klatsch auf den Dielen. »Och, Gabi, weißte, muss das sein. Köstern hat erst gestern dort gewischt.« Köster steckt ein paar der geplätteten Geldscheine ein, den Rest stapelt er in eine stählerne Kassette, die er in der Speisekammer nach nebenan trägt. Dort verräumt er sie geräuschvoll. Der dicke Hund schlabbert das nasse Brot vom Boden auf. Wartime Comrade. Wat? Kriegskamerad heißt Wartime Comrade. Steht hier jedenfalls, kaut Lando, als Köster aus einem Geldversteck zurückkommt und steckt das kleine Wörterbuch in die Jacke zurück. Wartime Comrade. Köster lässt das neue Wort nachklingen. Klingt edel. Trotzdem könntest du mal wieder Miete zahlen, Gabi. Franz hat nächsten Monat Geburtstag und ich möchte ihm was wirklich Schönes schenken. Nicht bloß Sarotti zartbitter. He is worth it.
Axel Simon, vielen Dank.
Sehr gern.
Ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen gehört, was Geisteskind dieser Mensch Lando und die Leute, mit denen er umgeht, so sind. Und alles Weitere müssen Sie selber lesen. Im Buch Eisenblut, in dem Kriminalroman, davon wird es vermutlich nicht nur den zweiten, sondern auch den dritten und den vierten geben. Aber jetzt erstmal den ersten seit dem 24. März im Buchladen Ihres Vertrauens. Axel Simon, vielen Dank.
Danke sehr. Ciao.